Er sagt also, es macht Sinn, von einer Übereinstimmung zu sprechen. Das erinnert zurück auch an meine Anfangsskizze von Erkenntnis und Sachbereich, erinnern Sie sich, die sollen in eine Relation zueinander kommen. Und die Pointe wird jetzt sein im Zusammenhang mit Hegel, dass er sagt, diese Übereinstimmung ist allerdings keine fixe, keine statische, keine ein für alle Mal Geschichte, sondern dass eine solche Übereinstimmung stattfindet, müssen wir selber als eine Bewegung betrachten. Und wenn wir das als eine Bewegung betrachten, dann bricht uns das Konzept des positiven Urteils zusammen, weil das positive Urteil einfach nur eine Schnappschusssituation hat. Das positive Urteil ist nicht in der Lage, Bewegung auszudrücken, sondern das positive, also das ist vergleichsweise, ist es so, wie wenn man sagen würde, was ist denn, welche Methode ist denn angemessen zur Wiedergabe eines Fußballspiels, sagen wir so. Und es gibt eine Antwort darauf, die man sagt, naja, die Wiedergabe, also ein Fußballspiel kann man natürlich beschreiben in der Zeitung. Man kann sagen, es hat dieses und dieses Resultat gegeben. Der Schiedsrichter hat so und so entschieden. Diese Leute haben diese Tore geschossen oder nicht geschossen. Aber man kann, und dann wird man sagen, die adäquate Form, könnte man sagen, ist in der Fiktion, die adäquate Form, ein Fußballspiel darzustellen, ist eben ein Foto zu machen. Wenn man ein Foto macht davon, wie dieses Tor gefallen ist, das ist ja viel besser, als wenn ich es jemandem erzähle. Da sieht man die verschiedenen Bestandteile. Das ist die richtige Form, ein Fußballspiel darzustellen. Und dann kommt jemand und sagt, naja, ich mache dich darauf aufmerksam, wir haben jetzt eigentlich bessere Möglichkeiten, wir machen das nicht mehr mit Foto, wir machen das mittlerweile mit einer Fernsehaufnahme oder mit einem Film oder sowas ähnliches, und es wird doch kein Zweifel darüber bestehen, dass wir an dieser Stelle die Temporalisierung der Darstellung, und das heißt, das Infragestellen des Standbildes als die richtige Methode anerkennen können, um diese Sache wiederzugeben. Und ich glaube nicht, dass es allzu frivol ist, dass die Spannung zwischen Hegel und Kant an dieser Stelle und eben auch analytischer Philosophie und dem, was die Dynamisierung angeht, so zu beschreiben, dass die Stärke des hegelianischen Einspruchs darin besteht, zu sagen, dem Phänomen entsprechend ist eine bewegte Darstellung, und da kommst du mit einem Foto nicht zu Rande und auch nicht mit fünf Fotos. Du musst das Medium der Darstellung wechseln, würde man heutzutage medienphilosophisch formulieren. Das Ganze projiziert auf Hegel, das Medium der Darstellung Aussagesatz ist zu erweitern, zu ergänzen. Bei Hegel, der hat einen Fachausdruck dafür, wie das hegelsche Medium heißt, das er vorschlägt. Das hegelsche Medium heißt spekulativer Satz. Was das heißt, werde ich des Weiteren Ihnen noch sagen, nur damit Sie mal das Wort schon haben. Schauen wir uns das nochmal ein bisschen an, was Hegel hier in die Debatte mit reinnimmt. Es wird geradezu dafür gehalten, dass dies Urteil für sich fähig, Wahrheit zu enthalten, und jener Satz, den jedes positive Urteil ausspricht, das Einzelne ist das Allgemeine, ein wahrer sei, obschon unmittelbar erhält, dass ihm dasjenige fehlt, was die Definition der Wahrheit fordert, nämlich die Übereinstimmung des Begriffs und seines Gegenstands. Also dann übernimmt Hegel diese Wahrheitsdefinition, Übereinstimmung Begriffs und Gegenstand, da geht er zurück hinter Kant und macht jetzt einen ein bisschen problematischen Dreh, indem er sagt, schauen wir uns mal an, Das Einzelne ist das Allgemeine, der Teppich ist geknüpft. Wo finden wir denn da diese Übereinstimmung? Er sagt, wir brauchen die Übereinstimmung, weil das gehört zur Wahrheit. Und wo finden wir in diesem Satz die Übereinstimmung? Was stimmt denn da mit was überein? Und er sagt, es ist ganz eklatant, dass die Übereinstimmung hier fehlt, nämlich die Übereinstimmung des Begriffes und seines Gegenstandes. Da wird's sehr trickreich und ich möchte mir es eher ein bisschen verbieten, da auf die Details rein einzusteigen. Ich kann es Ihnen eher nur von außen mal sagen, weil man nämlich, wenn man die Sache hegelianisch betrachtet, sehr rasch in sehr tiefe Verwicklungen kommt. Die schnellste Art und Weise, das zu sehen, ist, dass es eine Doppelverwendung vom Begriff gibt. In der allgemeinen Sprache auch, aber bei Hegel ganz besonders. Nämlich, Begriff ist auf der einen Seite etwas, was ich produziere, also eine allgemeine Vorstellung. Begriff in dem Sinn, dass wir, wie ich es vorhin gesagt habe, in der Lage sind, Vorstellungen zu bilden, die nicht an der Oberfläche kleben, sondern die Abstraktion enthalten. Das ist ein durchaus kantianisches Motiv, nicht nur kantianisch, schon vorher natürlich vorhanden, aber das, in dieser Stelle ist Begriffsbildung etwas, wozu wir in der Lage sind, indem wir Verallgemeinerungen in unsere Erkenntnisleistungen mit reinnehmen. Also es reicht mir nicht, immer nur auf diese Dinger da zu stoßen und mich an ihnen sozusagen anzustoßen, sondern irgendwann einmal sage ich, ach, da steht schon wieder ein Stuhl und ich ziehe daraus die Konsequenz, einen Umweg zu machen. Nicht? Das ist ein klarer Fall von Begriffsbildung in dem Sinn. Zweitens aber, und das ist die hegelianische Verwendungsweise von Begriff, hat Begriff auch etwas damit zu tun, wie die Welt organisiert ist, der wir uns in der Erkenntnis annähern. Begriffe sind Typologien, sind Bestandteile der Art und Weise, wie die Welt ist und nicht nur unsere Möglichkeiten, uns das quasi zurechtzulegen. Unsere Allgemeinheiten, unsere Verallgemeinerungen sind nur dann wirklich Begriffe nach Hegel in dem Zusammenhang, indem sie in einem produktiven Verhältnis zu der Allgemeinheitsstruktur der Welt sind. Also ich kann mir allgemeine Vorstellungen willkürlich bilden, aber diese willkürlichen allgemeinen Vorstellungen, die ich mir bilde, zum Beispiel der 527. Pflasterstein, dem ich in meinem weiteren Leben begegnen werde, wäre sowas Ähnliches Sie können es sich leicht ausreihen. Das sind nicht Begriffe im hegelianischen Sinn, weil sie sozusagen subjektiv willkürliche Produktionen, Vorstellungsproduktionen sind, die nichts mit dem zu tun haben und die nichts, das ist an dieser Stelle genau das Wichtige, die nicht übereinstimmungsfähig mit einem Feature der Welt sind. Und die Frage, die Hegel jetzt hier aufwirft und gegen den Aussagesatz kehrt, ist die, dass er sagt, die Übereinstimmung des die Wahrheit fordert die Übereinstimmung des Begriffs und seines Gegenstandes. Das wäre also das Verknüpftsein mit dem Teppich. Das Prädikat, welches hier das Allgemeine ist, das Verknüpftsein, das ist das eine und das Subjekt, das das Einzelne ist, das ist der Gegenstand, das ist der Teppich. Und Hegel würde jetzt an dieser Stelle die Frage aufwerfen, was soll denn das heißen, Übereinstimmung von Verknüpftheit und Teppich? Das ist, und da, darum habe ich gesagt, er macht da macht er sozusagen einige Tricks auf einmal. Er hat sozusagen eine Vorgabe von Übereinstimmung, und die Vorgabe von Übereinstimmung ist Identität de facto, also ist gleich, der Teppich ist ein geknüpfter Teppich, er ist geknüpft. Dieses ist eine Identitätsaussage, und der Hegel kommt jetzt und sagt, naja, aber das kann doch keine Identität sein, das sieht doch jeder, dass Verknüpftheit nicht der Teppich ist. Und da er jetzt sagt, Übereinstimmung brauchen wir für die Wahrheit, sagt er, der Aussagesatz kann das nicht richtig sein, weil das Kriterium der Wahrheit, Übereinstimmung zu sein, durch den Aussagesatz ganz offensichtlich nicht erfüllt wird. Das ist die Idee, die da dahinter steht.
Ja? Ja, schnelle Frage. Das ist jetzt aus dem zweiten Teil der Wissenschaft der Logik, oder?
Das ist nicht, ja, ich glaube, das ist der zweite Teil. Ich habe es da zitiert oben. Es ist nicht direkt in der, es ist aus den Erläuterungen zur Begriffslogik. Hier haben Sie das. Ist dazu doch einiges zu sagen. Ne? Das erste und eklatanteste, das dazu zu sagen ist, da würde ich sagen, ist noch immer ein Renner der analytischen Philosophie. Es gibt Punkte, es gibt Punkte, um auf das nochmal zurückzugreifen, da wollen wir nicht zurück zu den Petroleumlampen. Und einer dieser Punkte ist, dass jemand sagt, der Teppich ist geknüpft, ist eine Identitätsaussage, ist einfach nicht mehr haltbar. Das kann man unter gegenwärtigen Bedingungen nicht mehr sagen. Darauf ist es ist sozusagen analysiert worden, das ist eine der epochalen, würde ich doch nicht anstehen zu sagen, eine der epochalen Leistungen der analytischen Philosophie besteht darin, darauf hingewiesen zu haben, dass ein so ein harmloses Wort wie ist in sehr unterschiedlichen Weisen verwendet wird und dass es verwendet werden kann wie in dem Sinn von 1 und 1 ist 2 und an der Stelle heißt es Identität oder ein ähnliches Beispiel wie Heinz Fischer ist der Bundespräsident der Republik Österreich, da ist es auch eine Form von Identität, und andererseits von die Erde ist rund, und da ist es einfach keine Identität, sondern da ist es eine Prädikatszuschreibung, ist es das, was modelliert wird, wie ich vorher besprochen habe, im mengentheoretischen Sinn kann es modelliert werden als Elementbeziehung, nicht? Die Elementbeziehung, die Erde, also das Ding Erde, wenn man so will, gehört zu der Menge der Dinge, gehört in die Menge der Dinge, die rund sind. Dass man Element einer Menge ist, ist was anderes, als dass man einer Sache identisch ist. Das merkt man an dieser Modellierung sehr gut. Die Modellierung alleine würde ich aber hier nicht als ein Argument anführen, sondern auch wenn man keine Freundin der Mengenlehre ist, kann man und muss man sagen, dass was gemeint ist mit das Einzelne ist ein Allgemeines, um das hegelianische Ding aufzugreifen, dass man, was man sagen möchte zur Erläuterung dessen, dass das Einzelne ein Allgemeines ist, wenn man das erläutert, dann soll man besser vermeiden, das so zu erläutern, dass man da eine Identität vorsieht, sondern was es ist, um es nicht mengentheoretisch zu sagen, in welche Richtung es zumindest eher geht, ist eine Partizipation, sagen wir mal es zumindest so. Nicht? Das Einzelne partizipiert am Allgemeinen, so war das auch die klassische philosophische Auffassung. Nicht? Die Leute, die darüber reflektiert haben, wie das Einzelne und das Allgemeine zusammenhängen, die haben darüber reflektiert, wie ist es möglich, dass ein Ding wie der Stuhl an einer Farbe teilnimmt. Wie steht diese Farbqualität zu der Ding-Sache? Das ist das ganze lange Thema von Substanz und Akzidenz und von Wesensmerkmalen und all diesen Dingen. Das sind nicht Gleichheitsfragen, sondern das sind Fragen quer durch diese Diskrepanz zwischen Einzelnen und Allgemeinem. Wenn also Hegel sagt, mit unschuldigen Augenzwinkern, der Teppich ist geknüpft, das ist doch offensichtlich, dass es keine Identität ist, dann muss man sagen, ja, selbstverständlich ist es keine Übereinstimmung im Sinn von Identität. Das war auch nie gedacht, und insofern ist die Kritik an der Aussagekonzeption der Wahrheit, die damit operiert, dass das Ist in diesem positiven Urteil eine Gleichheitsaussage ist, ist nicht wirklich aufrecht zu erhalten. Was aber aufrecht zu erhalten ist, ist das andere Motiv, das da drinnen steht und das ich ja jetzt schon deutlich genug auch vertreten und verteidigt habe, dass man sich nämlich sehr wohl die Frage stellen kann, wie funktioniert dieses Ist im Aussagesatz. Schauen wir uns das noch schnell an. Wenn aber das abstrakte Allgemeine, welches das Prädikat ist, noch nicht einen Begriff ausmacht, das ist jetzt schon ein Schritt in die Richtung, in die Hegel da gehen wird. Verknüpft, sagt er, verknüpft ist, also sagt er es nicht, aber in meinem Beispiel geknüpft, als ein von einem Prädikat zu bezeichnender Zug in dem Universe of Discourse ist alleine nicht ein Begriff, das ist nur ist etwas Abstraktes, das bleibt irgendwo in der Luft hängen. Alleine diese Abstraktheit macht es nicht aus. Es gehört zum Begriff allerdings mehr. Und es gehört auch zum Subjekt mehr, als dass es nur ein grammatisches Subjekt ist, nämlich dieses eine da, dieser Teppich. Wie sollte das Urteil Wahrheit enthalten können, da sein Begriff und sein Gegenstand nicht übereinstimmen oder ihm der Begriff, wohl auch der Gegenstand, gar fehlt? Das ist die Linie, die Hegel vertritt gegen den Aussagesatz. Und obwohl er also an einer Stelle, denke ich, da nicht korrekt ist, nicht aufrecht erhalten werden kann. Wie ich gesagt habe, trifft das an einer zweiten Stelle die Thematik doch ziemlich gut, und zwar insofern, als er sagt, da ist eigentlich, also diese nächste Folie, Sachgründe vor Wahrheit, auf die komme ich jetzt erst später zurück, weil ich da noch den Rückblick, den angekündigten, auf Kant dazwischen schalten möchte. Aber ich sage es jetzt mal, wie es in diese Richtung weitergeht. Hegel sagt, wir müssen den Aussagesatz erweitern in seiner logischen Funktionalität, und diese Erweiterung orientiert sich daran, dass so wie es im Aussagesatz auftreten, die Begriffe und die Gegenstände, nämlich in dieser eingefrorenen Art und Weise, so sollen sie nicht funktionieren, damit wir an die Wahrheit kommen. Also diese Eingefrorenheit, die sich darin ausdrückt, dass man sagt, es gibt Verknüpftheit und es gibt den Teppich und die werden irgendwie zusammengeklebt, diese Eingefrorenheit reicht nicht, um dem Wahrheitsproblem zu entsprechen. Wenn ich es nochmal mit dem Schnappschuss und der Fernsehaufnahme vom Fußballspiel sagen kann, wir brauchen ein anderes Medium, um wiederzugeben, was passiert, wenn dieses Tor geschossen wird. Und das ist die Annäherung an Wahrheit als Übereinstimmung. Und die Übereinstimmung, das sage ich jetzt vielleicht auch, weil ich schon vorher angedeutet habe, das ist eine Übereinstimmung von Subjekt und Prädikat, von Einzelnem und Allgemeinem, letztlich im spekulativen Satz, weil im spekulativen Satz in der vollen Entfaltung der beiden Momente, des Gegenstandsmoments und des Prädikatsmoments, sich dann eine Übereinstimmung im Sinn der Identität tatsächlich herstellt. Das ist aber eine neu konzeptualisierte Identität, das ist eine durch die Negation hindurch vermittelte dialektische Identität, der Bestandteile des Satzes, die eine systematische Einheit der Komponenten des Satzes im spekulativen Satz bewirken. Das schmeiße ich Ihnen jetzt einfach mal so hin und brauche sicherlich 2 Stunden, bräuchte 2 Stunden, um das zu erklären. So direkt, ich sage es Ihnen nur quasi als Angabe dafür, dort läuft das beim Hegel hin. So klingt das beim Hegel, so sagt er das. Wenn Sie das genauer wissen wollen, es gibt ein paar Anmerkungen in diesem Wiki-Zusammenhang. Aber fragen Sie mich nicht jetzt gleich, möchte ich Sie bitten. Also darauf komme ich hier nochmal zurück. Das, was ich brauchen werde, also der spekulative Satz ist schon ziemlich far out, aber was ich brauchen werde, und da bin ich jetzt eben auch beim wahren Nutella vom letzten Mal, dass in diesem Prozess der Wahrheitsannäherung und Wahrheitsgewinnung, es nicht mehr ausreicht, Wahrheit als ein Satzprädikat zu betrachten, sondern Wahrheit eine andere Rolle spielt, nämlich als ein Nachforschen und Nachkonstruieren von Beschaffenheiten der Welt. Also nicht als eine der Beschaffenheiten der Welt ist ein Freund, ja, oder das Nutella oder Bier, wie wir gesagt haben, diese Art von Weltbeschaffenheit. Die Frage ist ein echtes Nutella zu sein oder ein echter Freund zu sein, ist das eine Beschaffenheit der Welt? Nach der hegelianischen Auffassung ist es eine Beschaffenheit der Welt, dass das Wichtige an der Wahrheit das ist, dass wir zwischen Freunden, wahren Freunden unterscheiden können, gehört zu den hegelianischen Voraussetzungen. Und von daher gibt es an dieser Stelle das Umkippen des systematischen Orts von Wahrheit. Wahrheit ist jetzt nicht, ist sozusagen nicht platziert jeweils bei diesen Schnappschüssen, sondern Wahrheit ist platziert bei der Frage, was an der Sache ist eigentlich das, wonach ich mich mit meinen Medien richten muss und soll, um die Sache so, wie sie ist, zu verstehen. Also nicht, das ist ein Foto und stellt das Foto das dar, was es sozusagen vorgibt darzustellen oder nicht, ist es ein richtiges oder falsches Foto, sondern gegeben die Beschaffenheit von Fußballspielen, welches Darstellungsmittel muss ich verwenden, um das adäquat, sachgemäß darzustellen, was das Fußballspiel ist. Und an der Stelle ist eine wahre Wiedergabe eines Fußballspiels ist eben die Videowiedergabe und nicht die Fotowiedergabe davon. Da wird es weitergehen in dem Zusammenhang. Aber bevor ich dorthin gehe, würde ich jetzt gerne diesen Switch machen zu begreiflich und Ihnen mal da ein bisschen den kantianischen Zusammenhang nochmal deutlich machen. Bevor ich das mache, vielleicht noch eine Frage, ob Sie hier was bemerken wollen zu dem, was ich gesagt habe, gibt es da?
Also mir geht es nicht immer so als eine Pauschalkritik jetzt, an dem wir sie vorher vorgetragen haben. Nur als kleiner, es ist halt so, dass das, was Hegel mit Identität bezeichnet, sehr leicht und sehr missverständlich, also was in diesem alltäglichen Verständnis von Identität herausgenommen werden kann und dann auf den Text bezogen werden kann. Während aber ja, was wir vorher gelesen haben, wenn Hegel dann wirklich dazu kommt, über den Begriff zu sprechen und dann über Identität spricht, dann ist es ja eine, sagen wir mal, eine der Hauptargumentationsstränge des ganzen Buchs, also alle 450 Seiten davor, die Frage zu stellen, was ist Identität, was ist Unterschied, was ist bloße Verschiedenheit, was ist ein Gegensatz und was ist ein Widerspruch. Auch schon bei etwas und ein anderes, also Sachen, die ständig kommen und den wild umtreiben. Also ich glaube immer noch, dass auch wenn man sich das wirklich ganz genau anschauen würde, was er sagt, dass das jetzt von ihrer Seite sicher immer noch Widersprüche kommen würden und Einwände und ein gewisses Ungenügen der hegelischen Position. Nur glaube ich auch, dass er in dem, was er an Identität, an Unterschied, an Verschiedenheit denkt, Momente aufgreift und Perspektiven zeigt, die hochinteressant sein können für jeden, der sich damit auseinandersetzt. Es gibt zum Beispiel, also diesen, das gibt es von Nelson Goodman, diesen Aufsatz, Seven Strictures on Similarity. Der ist sehr interessant, wenn man sich das, was Goodman sagt, anschaut zu diesem Thema. Und das, was Hegel sagt, weil sie aus völlig unterschiedlichen Voraussetzungen herausdenken, aber sich eine sehr, sehr tiefgreifende Übereinstimmung finden lässt. Und von dem wollte ich eigentlich nur sagen, dass, wenn er davon Identität spricht, ist es eine Sache, die also wirklich ungeheuer komplex ist, wo ich also wirklich sagen könnte,
ja, ist ganz berechtigt. Ich habe es ein bisschen vorweg auch angedeutet und wollte also ein paar Hinweise auch durchaus in diese Richtung geben. Was sie stark machen, ist einerseits, das habe ich tatsächlich nicht gesagt und das soll man ergänzen, dass in die hegelische Logik äußerst raffiniertes und ausgebreitetes Instrumentarium unterschiedlicher logischer Verhältnisbestimmungen wie Unterschied, Differenz und so weiter ergibt und auch einen hochreflektierten Begriff von Identität hat, dem ich in keiner Weise irgendwie gerecht geworden bin in dem, was ich jetzt gesagt habe. Ich habe es so dargestellt und das ist allerdings, ich würde mal sagen, nicht nur ganz zu expositorischen Gründen, sondern schon auch zur Darstellung der kritischen Pointe, die in der hegelischen Philosophie drinnen ist, macht es Sinn, die Sache vorläufig einmal so gegenüberzustellen, dass man sagt, ich habe es gesagt, Hegel hat einen dialektisch negativ vermittelten spekulativen Begriff von Identität, habe ich gesagt. Ja, und ich leugne nicht, dass das quasi eine leichte Ironie in meiner Stimme dabei mitgeschwungen ist. Das ist insofern, es ist einfach korrekt, weil es den Identitätsbegriff mit zwei, drei Kategorien weiter qualifiziert, die tatsächlich hegelianische Kategorien sind und die darauf hinweisen, dass Hegel mit dem Identitätsbegriff ganz andere Sachen vorhat, die ich jetzt nicht untersucht habe. Warum habe ich sie nicht untersucht und woher nehme ich mir quasi das Recht, es so zu sagen? Weil die Pointe gegen den kantianischen Urteilsbegriff mir tatsächlich zunächst einmal eine auch externe Pointe zu sein scheint. Das ist etwas, das ist einer der Einstiegspunkte ins hegelianische System. Das ist einer der Punkte, wo es darauf ankommt, würde ich jetzt mal sagen, und da bin ich interessiert auch, wie Sie darauf reagieren würden. Da können wir uns sozusagen, glaube ich, unterhalten. So wie ich die Sache einschätze, ist es so, dass das einer der Selling Propositions, meine ich jetzt neutral, so eines der besonderen Angebote von Hegel ist zu sagen, mach dir doch einmal deutlich, dass Aussagesätze nicht das Gelbe vom Ei sind, sagen wir es mal so, dass diese Art von kantianischer Konstruktion aufzubrechen ist und Und dem gegenüber, also dem habe ich ja deutliche Sympathie gegenüber signalisiert. Die Frage ist jetzt nur, wie funktioniert diese hegelianische Überlegung? Und wenn sie so und auf welcher Ebene führt er da seinen Identitätsbegriff, also den Übereinstimmungsbegriff an dieser Stelle mit ein? Und an der Stelle, deswegen, da würde ich sozusagen Stellung beziehen wollen, an der Stelle habe ich allerdings ein Problem, das mit der Beschäftigung mit hegelianischer Philosophie klassisch zusammenhängt, nämlich ich habe ein Oszillieren zwischen zwei Deutungen von Identität. Das eine ist die Deutung, wo ich sagen muss, also letztlich muss ich schon den guten Willen haben, alles das mit einschließen zu wollen, was Hegel noch vorhaben wird im Zusammenhang mit Identität. Wenn ich da diesen guten Willen habe, dann kann ich Hegels Verwendung des der Identitätsforderung da nicht Übereinstimmung von, kann ich so weiter auffassen, dass ich sage, was Hegel mir sagen will ist, wenn du den richtigen Begriff von Übereinstimmung hast, dann wird sich das auch ausgehen mit dem Satz. Und mit dem Gesetz, den richtigen Begriff von Übereinstimmung, wird sich dann der Satz von einem positiven Satz in einen spekulativen Satz ändern. Aber dazu musst du den richtigen Begriff von Identität haben und den werde ich dir in weiterer Folge zeigen. Das ist quasi der eine Duktus, der alles das schon anklingen lässt, was der Hegel vorhat mit dem Identitätsbegriff. Wenn ich aber auf der anderen Seite zu den Unbelehrbaren gehöre oder temporär Unbelehrbaren gehöre und sage, aha, du sagst jetzt, du willst mir jetzt sagen, dass hier die Identität, dass hier die Übereinstimmung fehlt. Und Übereinstimmung verstehe ich jetzt so, wie ich Übereinstimmung verstehe, nämlich als das eine ist das andere. Und du sprichst mich ja darauf auch an. Du sagst ja, das kann sich nicht ausgehen. Ja? Und dann sage ich dir darauf, na sicher, es kann sich nicht ausgehen, weil es ist nicht diese Übereinstimmung. Also wo liegt dein Problem? Ja? Wo ist dein Problem? Und sozusagen, dass an dieser Stelle die Situation sozusagen doppelt beleuchtbar ist, das ist die Bemerkung, auf die ich mich zurückziehen würde an der Stelle.
Ja, also das bin ich jetzt sehr froh, dass ich die Frage gestellt habe, weil gerade jetzt in der Musik gesagt und denke ich, sind mit dem Problem viel gerechter geworden, weil Hegel wie immer seine Doppelstrategie verwendet und von beiden Seiten zugleich irgendwie versucht zu sagen, es ist nicht nur so, dass Identität nicht ausreicht, um das Urteil zu beschreiben, sondern es ist auch so, dass das Urteil nicht ausreicht, um der Identität gerecht zu werden. Also ja. Er kommt immer von beiden Seiten und versucht beides aneinander anzugleichen und das ist
richtig.
Wirklich, also
das ja. Ist ja. Das, so würde ich es genau beschreiben, er kommt von beiden Seiten und versucht, das einander anzugleichen und es ist, also ich würde jetzt mal sagen, es hat einen großen Erkenntnis-, Vergnügungs- und Verärgerungswert, sich im Einzelnen anzusehen, wie er das immer hinkriegt. Ne? Können wir uns an der Stelle einigen? Gut, sonst, also ich finde das auch entspannend, weil es hat eine Zeit gegeben in meiner Hegel-Lektüre, da habe ich in etwas, sagen wir mal, ein etwas in übertriebener Aufmüpfigkeit den Part, also immer den Part stark gemacht von der Positionen, die vom Hegel, sagen wir es mal, überrollt werden. Ne? Es gibt eine Betrachtungsweise, wo man die Sache so sehen kann, dass man sagt, das hegelische System ist eine riesige Dampfwalze, die alles, was an Inhalten vorliegt, letztlich mit einer genialen, einigermaßen mechanischen, letztlich doch sehr, sehr formalen Konstruktion überrollt. Sagen wir, Dampfwalze ist gar nicht das Richtige. Ich glaube, Mähdrescher ist das Bessere. Du hast einen ständigen, er erntet alles ein. Ja? In einer gewissen Weise ist das ja auch seine Absicht. Ne? Die globalisierte, die globale Ernte. Ja? Alles, was es an Produktivität, alles, was gewachsen ist in der Geschichte der europäischen Philosophie an Erkenntnissen, wird in diesem großen Mähdrescher eingeerntet und verarbeitet. Das ist eine Sicht der Dinge, die ich mittlerweile auch als sozusagen nutzlos defensiv und kurzsichtig betrachte, wo ich also sagen würde, das gibt schon, aber das hat mich gestört, das stört mich eigentlich nicht mehr wirklich. Und die Aussage davon vorhin, dass ich gesagt habe, der Erkenntnis-, Unterhaltungs- und Irritationswert, der darin besteht, diese Diskussions- und Aneignungsprozesse sich genauer anzusehen, wie sie beim Hegel funktionieren, das ist eigentlich das Spannende dran. Ne? Und ich versuche das ja insofern ein bisschen aufzugreifen, indem ich die hegelianische Interessenlage über Warenfreund aufgreife. Jetzt aber nochmal zurück zum Kant, machen wir das zumindest heute noch fertig. Ich habe Ihnen in den ersten drei Absätzen das Normalverständnis habe ich Ihnen kurz zusammengeschrieben, was man einigermaßen ohne große Problematik ins Spiel zu bringen, doch wohl wird sagen können, was ich Ihnen heute schon paraphrasiert habe, sage ich es nicht nochmals. Aber was interessant ist, ist jetzt dieses Zitat aus der Vorlesung zur Logik, aus der Kantschen Vorlesung zur Logik, will ich Ihnen quasi präsentieren, damit Sie wissen, wie das auch textlich verankert ist. Alle Erkenntnisse, das heißt alle mit Bewusstsein auf ein Objekt bezogene Vorstellungen, sind entweder Anschauungen oder Begriffe. Die Anschauung ist eine einzelne Vorstellung, der Begriff eine allgemeine oder reflektierte Vorstellung. Der Begriff ist der Anschauung entgegengesetzt, denn er ist eine allgemeine Vorstellung oder eine Vorstellung dessen, was mehreren Objekten gemein ist, also eine Vorstellung, sofern sie in verschiedenen enthalten sein kann. Das ist die nüchterne, also auf die klassisch schulmäßig kantianische Art und Weise nüchterne Festlegung von dem, was ich Ihnen ein bisschen plastischer beschrieben habe als menschliches Vernunftvermögen, das in der Begriffsdiskussion mit reingeht. Es gibt eben Anschauungen und Begriffe. Anschauungen und Begriffe verweisen beide auf Kapazitäten von kognitiv ausgestatteten Lebewesen. Diese Lebewesen haben Anschauungen und das ist etwas, was wir mit den Schimpansen und Haushunden teilen. Die haben auch Anschauungen, würde man sagen. Aber sofern es sich um Erkenntnisse handelt, was sind Erkenntnisse? Mit Bewusstsein auf ein Objekt bezogene Vorstellungen, die Anschauungen oder Begriffe sind. Ich habe mich da jetzt mit dem Verweis auf die Tiere vielleicht ein bisschen weit vorgewagt. Ich bin nicht genügend Kantianer an der Stelle, um zu sagen, ob er den Tieren Anschauungen zuschreiben würde. Ich würde es fast meinen, allerdings nachdem sicherlich nicht im Erkenntnischarakter. Vermutlich würde er sagen, dass Tiere zwar Anschauungen haben, aber dass die Rolle der Anschauungen, die Rolle, die Anschauungen im Erkenntnisprozess haben, nämlich sofern sie synthetisiert sind mit Begriffen, bei den Tieren nicht vorhanden ist. Das heißt, wir haben zwar eine Voraussetzung, Anschauung als Voraussetzung für Erkenntnisgewinnung haben wir bei den Tieren auch, aber der Rest fehlt. Und insofern haben die Anschauungen aber nicht Anschauungen im Sinn von Erkenntnis. Das Wichtige ist aber jetzt hierbei, dass er Repräsentation ist. Nicht Repräsentationen sind die Vorstellungen allgemein und die Repräsentationen per notas communes oder reflektierte Vorstellungen diskursiva, das sind die entscheidenden Charakteristika in unseren Vorstellungen. Da kommt man also dazu, dass wir, gehen wir auf das zurück, ist ein bisschen complicated, aber, also das hier, ja, hab ich jetzt als ein Schema dargestellt, das dem kantianischen Aussagen in etwa entspricht. Erkenntnisse sind mit Bewusstsein verbunden. Bewusstsein hat etwas zu tun mit allgemeinen Vorstellungen. Und diese allgemeinen Vorstellungen beziehen sich, sind Vorstellungen im Sinn von Repräsentationes. Und Repräsentationes gibt es nur im Kontext hier eines Repräsentationsverhältnisses. Und das Repräsentationsverhältnis ist eines, in dem Bewusstsein zu Weltgegebenheiten steht. Das ist eine Vorgabe, die der Rorty mit Spiegel der Natur beschrieben hat. Nicht? In dieser klassischen Bewusstseinslehre als einer Lehre von Vorstellungen, die Repräsentationen der Wirklichkeit sind, kommt so ein Motiv rein, wie in unserem Bewusstsein spiegelt sich die Art und Weise, wie die Dinge sind. Und es spiegelt sich aber nicht nur, sondern der Spiegel ist ganz schön aktiv, um es so umzudrehen. Nicht? Das ist ein gestaltender Spiegel. Hier sehe ich Glasersfeld, oder? Nein. Wie? Förster, ja sicher, ja. Was ich aber hier habe, ist die Abhängigkeit der Vorstellungen hier, der Repräsentationen per notas, per notam communem heißt das, das Latein ist jetzt nicht korrekt, aber also die Nota commune sind die Merkmale. Die Merkmale sind das, was ich extrahiere aus den Wahrnehmungen. Und das sind Merkmale, die, wenn sie korrekt gesetzt sind, Repräsentationen von Features der Gegenstände sind. Und an der Stelle sind wir bei den Begriffen, weil ein Merkmal von Stühlen ist, dass sie eine Farbe haben. Und Farbe ist also eine Repräsentation, sagen wir die Farbe Rot ist eine Repräsentation, Farbe ist gerade ein sehr schlechtes Beispiel, sagen wir rund oder kugelig, ist eine allgemeine Vorstellung, die wir extrahieren aus den begegnenden Gegenständen, nämlich wir finden Vergleichbarkeiten aus dem, was uns da begegnet. Diese Vergleichbarkeiten besteht darin, dass alle rund sind und dieses Feature des Rundseins, des Kugeligseins, ist deponiert in unserem Begriff. Und wenn wir eine Erkenntnis formulieren, einen Satz formulieren, dann machen wir das Folgende. Wir verbinden, und das ist jetzt die kantianische Lehre davon, wir verbinden eine einzelne Anschauung, die Anschauung, die uns ein Ding gibt, mit diesem Begriff, mit der allgemeinen Vorstellung, die ein Extrakt aus Merkmalen der Welt ist. Und so kommen unsere Erkenntnisse zustande. Wir hören uns das nächste Mal dann weiter an.